Work of Sirens. Musikalisches Sprachgebäck von und mit Krempe.
Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Work of Sirens, der Podcast. Heute mit einer weiteren Klassikerbesprechung. Am 20. Januar verstarb Marvin Lee Adday alias Meatloaf, Sänger und Schauspieler mit 74 Jahren, an noch ungeklärten Umständen. Manche behaupten, und ich will mich da nicht anschließen, ich weiß es schlichtweg nicht, aber manche sagen, dass Meatloaf an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sei. Wie gesagt, verifizierbar ist es noch nicht, aber ich wollte es an dieser Stelle anmerken. Und klar, es geht um das Album Bad Out of Hell. Das war an dieser Stelle zwar noch nicht geplant, aber da Meatloaf jüngst von uns gegangen ist, dachte ich, es wäre an der Zeit, das jetzt gleich zu machen. Denn gekommen wäre Bad Out of Hell in der Klassiker-Rubrik natürlich sowieso. Es ist eins der 10 meistverkauften Alben aller Zeiten. Und es gibt noch 2 weitere Ableger von Bad Out of Hell, aber das soll uns jetzt an dieser Stelle nicht interessieren. Hier geht es jetzt um das Original von 1977, um es genau zu nehmen. Am 21. Oktober 1977 kam dieses Album heraus. Es war bahnbrechend und neu und es hat eine lange Odyssee hinter sich, bis es überhaupt erscheinen konnte. Meatloaf selbst war ja nicht nur Musiker, also Sänger, sondern er hat auch als Schauspieler gearbeitet, in unzähligen Filmen, über 60 Filmen mitgespielt, darunter Fight Club, Wayne's World und natürlich in der Rocky Horror Picture Show, dem Musicalfilm von 1975. Allerdings ist Meatloaf nicht allein für den Erfolg von Bad Out of Hell verantwortlich, sondern die Songs stammen alle von Jim Steinman. Meatloaf und Jim Steinman, ein kongeniales Musikerduo, das so in der Rock- und Musikwelt auch einzigartig war, aber ihre Beziehung war, das waren Auf und Abs. Meatloafs Leben selbst war ein dramatisches Auf und Ab von Erfolgen und Misserfolgen, Zusammenbrüchen, Krankheiten, Verletzungen und was das, also alles, was so eine Musikerkarriere hergeben kann, hat Meatloaf mit Sicherheit erlebt und das schon von Anfang an. Es gibt verschiedene Anekdoten darüber, wie Marvin zu seinem Namen kam, aber die wahrscheinlichste ist relativ gut verbürgt, während andere mehr so vom Hörensagen genannt werden und auch irgendwie im Internet kursieren. Als Marvin Lee Adday ist der Sohn eines Polizisten und einer Lehrerin. Im September 1947 in Dallas, Texas geboren wurde, heißt es, war er komplett rot angelaufen und der Arzt empfahl seinen Eltern, die Gesundheit im Krankenhaus überprüfen zu lassen. Er kam dort in eine Grippe und sah in den Augen seines Vaters aus, ja, wie ein Pfund Hackfleisch. Und als sich eine Krankenschwester erkundigte, welchen Namen sie denn notieren soll, na, sagte der Vater Meat, ne? Hack. Also es gibt verschiedene Anekdoten darüber, wann Fleischklops, Hackbraten, das erste Mal auftauchte und es gibt eine Klatte, in der tatsächlich die Krankenschwester Meat aufgeschrieben hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Der Vater sagt Meat und die Krankenschwester schreibt dann Meat. In Amerika kein Problem, sein Kind Fleischbatzen zu nennen. Ne? Wie dem auch sei, taucht hier der Begriff Fleischklops oder Hackbraten zum ersten Mal auf. Bei seiner Geburt und ohne dass er überhaupt was davon ahnte. Es muss man allerdings sagen, es wird immer als Hackbraten übersetzt, aber im Amerikanischen nimmt man das Wort Meatloaf auch für Hackbällchen oder für Leberkäse zum Beispiel her. Meatloaf könnte also auch Leberkäse heißen. Und dass seine Kindheit als übergewichtiger Junge sicherlich die Hölle gewesen sein musste, er hatte einen Vater, der war gewalttätiger Alkoholiker und seine Mutter sang im Kirchenchor. Und gerettet hat ihn natürlich seine außergewöhnliche Stimme, die mehrere Oktaven umspannt. Und vielleicht hatte die ja sogar von seiner Mutter geerbt, die 1967 an Krebs starb. Und das stürzte den guten alten Meatloaf, damals war er 19 Jahre, in die erste Depression seines Lebens, das ja sowieso gekennzeichnet war von Soziophobie. Also er fühlte sich unter Menschen überhaupt nicht wohl. Und dabei ging es gar nicht um die Masse. Also es geht jetzt nicht darum, dass er Angst vor Menschenmassen hatte. Denn auf der Bühne war er ja trotzdem und er hat auch mit vielen Kollegen zusammengearbeitet und eben am Film. Deswegen erstaunt es vielleicht auf Anhieb erstmal, dass er ein Soziophob war, also Soziophob, Menschenangst hatte. Aber er hat mal in einem Interview gesagt, dass die meisten Kontakte, die er auch auf Partys ging er zum Beispiel überhaupt nicht oder sehr, sehr ungern, wenn er wirklich musste, war immer sehr geprägt von Angstgefühlen bei ihm, war immer nahe am Zusammenbruch. dass er die meiste Zeit mit seinen Kollegen in einem beruflichen Kontext verbracht hat. Und das hat ihm eben geholfen, so zwischen privat und beruflich da irgendwie die Kontenance zu bewahren. Hinzu kam, als seine Mutter starb, wollte ihn sein Vater, sein betrunkener Vater, mit einem Schlachtermesser erstechen und es wäre ihm auch fast gelungen. Und das war der Zeitpunkt, wo er mit 19 abgehauen ist, das kleine Erbe von seiner Mutter genutzt hat, um nach Los Angeles zu gehen. Man darf nicht vergessen, abgehauen deswegen, weil man mit 19 damals in Amerika, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, noch nicht volljährig war und noch nicht als volljährig galt. Ich glaube, das ist immer noch 21, aber kann man sich vorstellen, in den 60er Jahren war das noch ein bisschen krasser ausgelegt worden als heute. In L.A. war er nicht faul und hat seine erste Band gegründet, Meatloaf Soul, und hat da auch einige Singles rausgebracht. Aber erst als er für das Musical Hair besetzt wurde, da hat er vorher gesungen und ist besetzt worden, da schienen sich die Dinge langsam zu fügen. Daraus resultierte dann die Bekanntschaft mit der Sängerin Stoney Murphy, die auch im Musical Hair aufgetreten ist, und es wurde das erste Album aufgenommen, das gar nicht so unerfolgreich war, in Motown-Kreisen. Ne? Soul-Musik, so ein bisschen schon rockig, also Meatloaf kann rockig, Meatloaf hat ja eine unglaubliche Stimmgewalt und damals hat er noch so Soul gesungen. Das Musical Hair selber war natürlich damals irgendwie so auch ein gutes Sprungbrett, weil Ende der 60er Jahre am Broadway war das ein völlig neues Konzept. Sowas gab es noch gar nicht. Es war der erste Versuch, den Rock, die Rockmusik mit sozusagen Musiktheater, mit dem Musical zusammenzubringen. Heute nennen wir das allgemeiner Rockoper. Und das war ja das, wo Meatloaf eigentlich gepasst hat wie die Faust aufs Auge. Das hat ihn ja auch nie wieder losgelassen. Und wenn wir das Album Bad Out of Hell hören, dann hören wir genau dieses Musiktheater, das damals das Musical Hair sozusagen irgendwie komprimiert hat. The Who haben das auch versucht mit das, was sie Rockoper nannten, mit Tommy und Quadrophenia. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderes Beast als Hair oder Jesus Christ Superstar oder eben dann später auch Bad Out of Hell. Während er also am Broadway Hair gesungen hat oder Hair mitgesungen hat, hat er sich einen Agenten genommen und hat dann danach für die Inszenierung von Jim Steinmans More Than You Deserve am Public Theater vorgesprochen. Also hat dann im Casting teilgenommen und hat dort dann auch eben bei diesem Casting Jim Steinman kennengelernt. Er hat die Rolle des Rabbit bekommen, eines Verrückten, der seine Mitsoldaten in die Luft jagt, damit sie, Zitat, nach Hause gehen können. Es war also seine Rolle und seine erste Zusammenarbeit mit Jim Steinman. 1973 folgte dann die Besetzung in der Rocky Horror Picture Show als Eddie. Und tut mir einen Gefallen, wer immer die Rocky Horror Picture Show nicht kennen sollte oder sie als alten Hut abtut, schaut euch das Ding an. Ist einer der erfolgreichsten Musikfilme und einer der langlebigsten, ja, Filme, die immer wieder in Kinos gezeigt werden. Es gibt sogar Kinos, die seit Rocky Horror Picture Show 1973 zum ersten Mal gezeigt wurde, ausschließlich die Rocky Horror Picture Show zeigen. Da gibt's immer eine Menge Popcorn, eine Menge Mitmachtheater ist das. Ne? Die Zuschauer spielen die Rollen nach, sprechen sie nach, haben sich Kostüme gebastelt. Also es ist ein wirklich popkulturelles Phänomen, obwohl am Anfang, als die Rocky Horror Picture Show rauskam, eben immer wenn was Neues und so abgedreht. Hier ist er. Ne? Hier ist der Gong, auf den ihr schon gewartet habt. Jetzt kann ich es euch sagen, diesmal müssen wir 9 Schläge warten. Achtung. Achtung, Achtung. Es entwickelt sich langsam zu so einem Running Gag, ne? Die Uhr schlägt immer rein. Das lasse ich jetzt auch so, das gefällt mir ganz gut. So, ja, also Rocky Horror Picture Show, schaut euch das Ding unbedingt an. Ja, musikalisch, man muss halt abspecken, aber das ist einfach, es ist wirklich brillant. Ich habe das damals als Kind gesehen, nicht gleich 1973, da war ich noch ein bisschen zu jung, aber ich denke so Ende der 70er Jahre, so 78, 79 habe ich das zum ersten Mal gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf jeden Fall die Ausstrahlung in der ARD. Ja, es dürfte 79, 80 vielleicht sogar gewesen sein und ja, ich fand's schrill, wirklich. Also ich find's auch heute noch cool. Mag ich. Ich mag Rocky Horror Picture Show und den Eddie natürlich sowieso. Es gibt noch einen Fun Fact an der Stelle, denn Richard O'Brien, der Mastermind hinter dem Spektakel, wollte eigentlich Elvis Presley für die Rolle des Eddie haben, aber Wunder über Wunder, Elvis wollte das nicht spielen. Steinman hatte die ersten Ideen zu Bad Out of Hell 1972 und damals hieß das Ganze noch gar nicht Bad Out of Hell. Er wollte ein Musical mit dem Namen Neverland machen, also sich des Peter Pan-Themas annehmen. Aber erst 1974 begann Steinman damit, sich ernsthaft mit dem Konzept zu befassen und wollte auch einen anderen Sänger haben, nämlich Kim Milford, der in der Rocky Horror Picture Show den Rocky gespielt hat, diesen Muskelmann. entschied sich aber dann glücklicherweise für Meatloaf. Die ersten Songs für Neverland, die er niedergeschrieben hatte, waren neben dem Titeltrack Bad Out of Hell, Heaven Can Wait und All Raved Up with No Place to Go. Zu dieser Zeit entstanden schon einige Demos und die wurden auf die Reise geschickt, aber keine Plattenfirma war an diesem Konzept interessiert. Es war für die damalige Zeit einfach zu abgefahren. Da hat auch Hair und die ganze Broadway-Rock-Musical-Szene überhaupt nichts genützt. Ne? Steinman selber ist am 19. April 2021 verstorben und allein schon deshalb bei diesem Album nicht zu vernachlässigen, weil von ihm die ganzen Songs, die Meatloaf singt, geschrieben wurden. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist dieses Album, es hat eine lange Geschichte, eine lange Entstehungsgeschichte hinter sich und natürlich auch Hartnäckigkeit. Ohne die Hartnäckigkeit von Jim Steinman und auch Meatloaf, der das ja dann auch als sein Projekt begriffen hat, hätten die permanenten Ablehnungen mit Sicherheit dazu geführt, dass man nach vielen, vielen Jahren dann irgendwann einsieht, dass das wohl doch nichts werden wird. Aber irgendwann hat dann der legendäre Todd Rundgren das eins dieser Demos in die Hände gekriegt. Todd Rundgren, Multiinstrumentalist, Sänger, Songwriter, Multimedia-Künstler, Tontechniker, Plattenproduzent und auch als Solokünstler und als Mitglied der Band Utopia bekannt. Hat ein breites Spektrum also an Stilen. Und der produzierte das Album, weil er fälschlicherweise dachte, Steinman und Meatloaf hätten bereits einen Major-Deal, hätten eine große Plattenfirma im Rücken. Aber das dachte er natürlich nicht von sich aus, sondern weil Steinman ihn in dieser Angelegenheit angelogen hatte. Er sagte, ja, wir haben da einen Mordsdeal, wir brauchen jetzt einfach nur einen Produzenten und Todd Rundgren ist natürlich ein großer Name. Und der fand das Album so abgefahren und so unwirklich, so surreal, dass er sich daran machte, mit ein paar Jungs von seiner Band Utopia mitzuwirken. Todd Rundgren spielt hier auch überall die Gitarre. Und als der Mix dann fertig war, was macht man mit so einem Mix? Man schickt ihn an die Plattenfirmen. Und um das Ganze zu untermalen, ist das ganze Ensemble live aufgetreten. Also die haben nicht einfach nur ihr Tape dahin geschickt und haben gesagt, schaut mal, gebt uns den Plattenvertrag, sondern die sind mit ganzen Ensemble angereist und sind bei den Plattenfirmen live aufgetreten, sodass eigentlich im Endeffekt, das war die erste Tour der Bad Out of Hell. Und die wäre so lange gegangen oder ist so lange gegangen, bis sich endlich ein Label erbarmt hätte oder hat in dem Fall, diese Platte rauszubringen. Und das dauerte sage und schreibe 2 Jahre. Also die sogenannte Neverland Band ist 2 Jahre lang durch Amerika getourt und ist live aufgetreten bei den Plattenfirmen, bis sich endlich ein Label erbarmt hat. Das war ein kleines Label und zwar Cleveland International Records. Die haben 1977 dann gesagt, okay, machen wir das. War eine Tochter von der großen Epic, also Epic, dem großen Label. Und auch die wollten das Album überhaupt nicht haben. Die sagten, es sei lächerlicher Müll. Das kann man nicht veröffentlichen, das ist Trash. Aber sie hatten gleichzeitig nichts zu verlieren, weil das Album ja schon fertig gemixt und produziert vorlag. Die mussten im Endeffekt einfach nur ihren Namen draufkleben und den Vertrieb sichern. Und der Erfolg, der kam auch nicht stande Pete, aber der Erfolg in den nächsten Jahren, der war so massiv, dass er wirklich alle überrascht hat. Aber Meatloaf und Steinman haben natürlich, weil sie eben so hartnäckige Gesellen waren, auch keine Ruhe gelassen und damals auf ein neues Medium gesetzt, und zwar das Musikvideo. Und damit waren sie sicher Pioniere, denn MTV kam erst 4 Jahre später auf. Also 4 Jahre bevor MTV auf Sendung ging, es gab ja in den 70er und auch in den 60er Jahren schon einige Mitschnitte. Auch Woodstock wurde ja mitgefilmt, aber das kann man ja noch nicht wirklich als Videoclip betrachten. Ne? Aber ja, so ein Hybrid zwischen dem, was dann MTV gemacht hat und einem Konzertmitschnitt. Und es gibt nahezu jedes einzelne Lied auf dem Album. Zu jedem Lied gab es ein Musikvideo. Und die sind heute noch legendär. Ihr müsst mal auf YouTube schauen, ob ihr sie dort findet. Aber als das Album rauskam, ging es natürlich richtig los. Meatloaf und Steinman gründeten daraufhin die Band Neverland Express. Also das ist noch nicht, Meatloaf ist nicht aufgetreten unter Meatloaf, wie später dann, sondern tatsächlich wurde Bad Out of Hell mit der Band Neverland Express oder unter dem Banner Neverland Express aufgeführt, um dann eben mit Bad Out of Hell auf Tour zu gehen. Und ihr erster Auftritt war bei der Vorgruppe, also sie haben bei Cheap Trick gespielt in Chicago. Und ja, Meatloaf ist natürlich gleich schon bekannt geworden. Erstens mal war er natürlich ein Riese, ein breiter Geselle. Und auf der Tour ist er dann in Ottawa, in Ontario, von der Bühne gesprungen in Euphorie, weil Meatloaf hat ja wirklich, er war ja eine Rampensau. Er hat auf der Bühne wirklich immer alles gegeben, hat sich da das Bein gebrochen und musste die erste Tournee, im Rollstuhl beenden. Und ich erinnere mich, ich weiß nicht, damals die Bravo, 80, 81, so Und da erinnere ich mich dran, dass es immer Bilder gab von diesen verrückten Live-Auftritten von Meatloaf, weil man, und der Bericht war auch so verrückt, da sah ich diesen verschwitzten, dicken Mann, den man, der immer nach dem Konzert zusammengebrochen ist und den man immer mit einer Sauerstoffmaske wieder sozusagen aus seiner Ohnmacht holen musste. Und ich fand es als Kind so richtig creepy und spooky, dass da sich jemand sozusagen bei jeder Show fast umbringt. Das war, und die Bilder in der Bravo waren damals auch, meine Güte, hätte ich aufheben sollen, hätte ich euch jetzt zeigen können, ne? Man findet ja auch gar nichts mehr im Netz, aber ich erinnere mich, ich habe das Bild noch leibhaftig vor mir, so in schwarz-weiß mit seinem weißen, schweißgetränkten Hemd, die Haare hängen wild ins Gesicht und er hat so diese Sauerstoffmaske im Gesicht. Und das ist total irre gewesen. Meatloaf hat eben auch immer alles gegeben. Und der Titelsong Bad Out of Hell ist wie alle 7 Stücke auf diesem Album ein episches Meisterwerk in sich, ein geschlossenes, in sich abgehandeltes Stück. Und es handelt von einem Motorradunfall, dem Extremfall einer Teenager-Tragödie, inspiriert von Songs wie, die damals in den 60ern auch ziemlich berühmt waren, The Leader of the Pack. Eine Liebe, erst wird eine Liebe geschildert, dann er ist halt so ein Rockertyp mit dem Motorrad unterwegs und verunglückt. Und in Bad Out of Hell kommt er halt zurück. Er kriecht sozusagen zurück. Meatloaf sagte mal, dass der Song die Einstellung zu Beginn von Alfred Hitchcocks Psycho beinhaltet, wo die Zuschauer in ein Tal blicken und auf die Lichter einer Stadt hinunterblicken. Und so der Erzähler, also der verunglückte Motorradfahrer, merkt, dass er seinen Körper verlassen hat, weil er ja jetzt tot ist, und dann eben so auf die Lichter der Großstadt hinunterblickt und sagt, ich komm zurück, Baby, keine Sorge, ne? Bad Out of Hell. Und bedenkt man, dass das ganze Album eigentlich dem Peter Pan-Thema gewidmet ist, scheint das der Song nicht irgendwie zu passen. Ja, also der fällt da irgendwie raus. Aber Steinman wollte ja auch eine Science-Fiction-Variante von Peter Pan und Neverland vertonen. Und im Endeffekt passt es dann irgendwie schon. Er hat ja nicht 1:1 das übernommen, was in diesem Buch steht. Und übrigens, die Urgeschichte von Peter Pan ist wesentlich unheimlicher, also als das, was Disney gemacht hat. Wenn ihr jetzt bei Peter Pan an diesen 12-jährigen Buben mit seiner Elfe Tinkerbell denkt, dann seid ihr auf dem Holzweg. Peter Pan ist wirklich in seiner Urform eine wirklich düstere Geschichte und nicht mit diesem Hi-O-Pi. Ne? Okay, das jetzt mal am Rande. Was wäre über die Songs noch sozusagen? Wir haben noch You Took the Words Right Out of My Mouth. Das ist musikalisch inspiriert von The Who's Barbara O'Reilly, dem berühmten Song auf Who's Next, mit einer Melodie im Stil von Phil Spector, vielleicht so Wall of Sound. Und natürlich geht's hier um den Austausch von Ehegelübden. Es ist ebenfalls, wie ich schon gesagt habe, ein episch in sich geschlossenes Stück, wie eben der Rest auch. Der Song Two Out of Three Ain't Bad wurde als direkte Antwort auf die Frage der Schauspielerin Mimi Kennedy hieß die. Mimi Kennedy hat Jim Steinman gefragt, ob er auch einen einfachen Song, nicht so ein ausladendes, episches Konzept, sondern einen einfachen Song wie Elvis Presley, I want you, I need you, I love you schreiben könne. Und Todd Rundgren, der Produzent, sagte, dass der Song von den Eagles beeinflusst sei. Ja, das hört man alles irgendwie nicht in diesem musikalischen Wahnsinn, sage ich jetzt mal. Aber er behält auch, dieser Song hat auch einen unterschwelligen Humor. Es gibt eine Zeile, die lautet übersetzt, auf dem Boden einer Keksdose ist kein Cadillac versteckt. Und Todd Rundgren hat eben gesagt, dass man mit so einer Textzeile nur in einem Meatloaf-Song durchkommt. Jetzt ist klar, dass Jim Steinman wollte, als das Album rauskam, dass der Titel, dass die Namen sozusagen gleichberechtigt genannt werden. Dass da nicht nur Meatloaf steht, sondern dass eben auch Jim Steinman genauso steht. Und eigentlich wollte Jim Steinman, dass da steht, Jim Steinman Presents. Oder Jim and Meat. Aber die Plattenfirmen, kann man sich ja denken, Plattenfirmen wollen immer aus Marketinggründen irgendwie einen richtigen Namen haben. Und die haben sich dann für Meatloaf entschieden. So als Erkennungszeichen für dieses ganze Projekt. Aber als Kompromiss entstand natürlich hier trotzdem die Zeile Songs by Jim Steinman. Aber das ist eher so klein, dass es untergeht. Und bis heute gibt's ja immer noch Leute, die Jim Steinman überhaupt nicht wissen und obwohl er auf dem Cover steht, überhaupt nicht wissen, dass Jim Steinman eigentlich der Mann hinter den Songs ist, die Meatloaf im Endeffekt, wenn man es genau nimmt, nur interpretiert. Und Meatloaf hat auch gewusst, dass in dem Moment schon zu Beginn ihrer gemeinsamen Arbeit das zu diesem gespannten Verhältnis, das die beiden ja miteinander hatten, geführt hat. Dass die Plattenfirma im Endeffekt gesagt hat, nein, wir wollen hier das Ding Meatloaf nennen Und Jim Steinman wird irgendwo leise in die Ecke gedrückt, ne? Und das war das große Problem und das hat sie ja die ganze Zeit irgendwie verfolgt. Die hatten sich dann ja nochmal zusammengerauft, nachdem sie wirklich auch Streit vor Gericht hatten um die Rechte und Namensrechte und Meatloaf auch mit seinen eigenen Kompositionen ja immer wieder aufs Gesicht gefallen ist. Da kam einfach nichts zustande. Die haben sich dann wieder zusammengerauft, aber die Spannungen sind tatsächlich bis zum Ende nie wirklich ausgeräumt gewesen. Und die begannen eben hier von Anfang an. Der Erfolg von Bad Out of Hell ist klar. Es wurde weltweit schätzungsweise 43 Millionen Mal verkauft. Man muss das ja immer nur so Pi mal Daumen sagen, weil ganz genaue Zahlen sind wirklich schwer rauszufinden. Und es ist einfach eins der meistverkauften Alben aller Zeiten. Das ist sogar im Guinness Buch der Rekorde verzeichnet als das Album, das am längsten überhaupt in den UK Charts war. Und das aus einem gewissen Grund, weil es gibt viele, viele, viele gute Alben da draußen. Hunderte, aber Hunderte. Aber dieses Album ist so eigenständig, so eigen und so besonders, wie es selbst Meatloaf und Steinman dann nicht mehr hinbekommen haben. Selbst auf dem Folgealbum Dead Ringer for Love, das auch ein cooles Stück ist, haben sie nicht mehr ganz an diesen Erfolg anknüpfen können und später dann sowieso nicht mehr. Es ist eine Faszination, die eben, wie es Schicksal manchmal so spielt, das beschert den Beteiligten so eine Inspiration für einen Moment, um etwas zu schaffen, das für die Ewigkeit gedacht ist. Aber wenn man eben denkt, ja komm, du bist doch der Künstler von diesem Album, du hast es doch ausgedacht, da geht mit Sicherheit nochmal was, mach's einfach nochmal, Johnny. Das klappt dann meistens nicht, ne? Da gibt's ja mehrere Beispiele davon. So, das war's jetzt von mir und vom Klassiker Bad Out of Hell. Bleibt mir gewogen. Wenn ihr mehr Informationen wollt, dann schaut auf workofsirens.blogspot.com, also .dot. Also workofsirens.blogspot.com nach. Und ansonsten könnt ihr den Podcast natürlich überall abrufen, wo es gute Schokolade gibt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Keep on rockin'.